Mein Thema in letzter Zeit, was mich beschäftigt, ist immer wieder auch Licht und Finsternis. Und in dieser Jahreszeit jetzt, ne, wenn es draußen schon dunkel ist, früh dunkel wird, da kann man das so schön sehen, überall gehen die Lichter an, die Straßenlaternen, und ihr habt so einen tollen Ausblick auch hier auf die Stadt. Man sieht überall die Lichter und hier vorne brennen die Kerzen. Ja. Und das spiegelt so viel davon wider, wer Gott eigentlich ist, Licht. Und wenn ihr euch mal zurück entsinnt, was steht ganz am Anfang in der Bibel? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und finster. Finster war es. Und was ist dann das Erste, das Gott gemacht hat? Gesagt, und Gott sprach, es werde Licht. Und es war Licht. Und es ist ganz interessant, weil die Sonne hat Gott erst am vierten Tag geschaffen in dem Schöpfungsbericht. Aber am ersten Tag hat er erstmal Licht gemacht. Und es sagt so viel darüber aus, wer Gott ist und was ihm wichtig ist. Und indem er Licht gemacht hat am Anfang, hat er ja quasi die Finsternis vertrieben, oder? Denn da, wo Licht ist, ist kein Dunkel. Ja, wenn du in den Keller gehst und Licht anmachst, wird es hell. Und das sagt so viel darüber aus, gleich am Anfang, was Gott wichtig ist. Und er hat erstmal Licht gemacht, weil ihm Finsternis nicht entspricht. Es ist keine Finsternis in Gott, sagt die Bibel. Die Bibel sagt sogar, Gott ist Licht. Er ist der Vater des Lichtes. Ja? Und Finsternis ist nicht in ihm. Und es heißt sogar, in ihm ist kein Wandel von Licht und Finsternis. Also Gott verändert sich nicht. Bei ihm ist quasi auch nicht mal heller und mal ein bisschen weniger hell. Ja, also wir haben ja heute so Licht, dass man so dimmen kann. Da kann man sich das so schön einstellen, wie man es gerade kuschelig mag. Ne? Wenn man was lesen will, macht man volle Pulle. Und wenn man es gemütlich will, beim Fernsehen gucken, macht man noch ein bisschen Licht. Bei Gott ist immer 100%. Ja, in seiner Herrlichkeit ist keine Finsternis, weil es nicht zu ihm gehört. Es entspricht ihm nicht. Und vielleicht kannst du uns mal den Vers anschmeißen hier nochmal, wo jetzt Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Ne? In Johannes 8 steht das, Vers 12, Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ne? Licht und Finsternis. Das heißt, ohne Jesus bist du geistig gesprochen in der Finsternis. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du versetzt in das Reich des Lichtes seines geliebten Jesus, also des geliebten Sohnes. Ne? Wird das Licht des Lebens haben, und das ist das ewige Licht. Licht, das niemals ausgeht. Ewiges Leben ist Licht, das niemals ausgeht. Das ist bei Gott. Da gibt es keinen Tag und Nacht, keine Finsternis. Es gibt quasi keinen Wechsel von Freude zu Angst oder von Liebe zu Angst. Das gibt es bei Gott nicht. Wenn wir einst mal eben im Himmel sein werden, in Ewigkeit, dann ist einfach nur noch Licht und Liebe und Freude. Und es gibt keine Tränen mehr und kein Leid mehr und es gibt keine Finsternis bei Gott. Und jemand, der das mal richtig erlebt hat, so richtig bang, wo das richtig aufeinander geprallt ist, Licht und Finsternis, ja, das ist der Paulus. Paulus hat ja einen Großteil der Briefe des Neuen Testamentes geschrieben, oder? Hat dann die Gemeinden gegründet, viele Leute von Jesus, Leuten von Jesus erzählt. Aber wie war das am Anfang? Saulus war ja Jude und er war quasi ein Pharisäer, also jemand, der das Wort Gottes sehr, sehr ernst genommen hat, der sich sehr gut auskannte im Alten Testament, die ganze Geschichte Israels in- und auswendig kannte, wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes. ein sehr gebildeter Mann, aber er war jemanden, der Jesus nie persönlich getroffen hatte. Er ist Jesus, als Jesus als Mensch auf der Erde war, ist Paulus ihm nie begegnet. Okay? Er hatte immer nur von ihm gehört und er kannte viele, die jetzt an diesen Jesus glaubten, quasi damals vor 2000 Jahren, nachdem Jesus schon wieder zum Vater im Himmel aufgefahren war, richtig? Und Paulus war ein, also als er noch Saulus hieß, Saulus war ein wütender Mann, sagt die Bibel. Und das ist diese ganze Geschichte, die steht halt in der Apostelgeschichte in Kapitel 9. Ja, und da heißt es eben, Saulus, ja, war ein wütender Mann und kämpfte er kämpfte einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn, also gegen die, die an Jesus geglaubt haben, dass er der Sohn Gottes ist. Ja. Und es ging sogar so weit, dass er sogar quasi ins Ausland ging, um die zu verfolgen, die an Jesus glaubten. Er wollte das nicht. Für ihn waren das alles Spinner und Sektierer, ja, und die gehörten gesteinigt. Und der war echt ein übler Kerl. Der hatte kein Problem damit, die Leute quasi nach Jerusalem zu schleppen und die steinigen zu lassen. Nur weil er gedacht hat, das ist alles Blödsinn, entspricht nicht dem Wort Gottes, wenn die glauben, dass dieser Jesus der Messias ist. Und eines Tages ist er auf dem Weg nach Damaskus. Er will auch in Damaskus die finden, die an Jesus glauben und nach Jerusalem bringen. Ich habe Freunde, die waren gerade diese Woche in Damaskus. Sie sind dahin gereist und haben dort mit Leuten, mit Christen aus Syrien gebetet. Die konnten aber leider nur 2 Tage in Damaskus bleiben, weil es dann Luftangriffe gab. Israel hat Luftangriffe geflogen nach Syrien rüber. Und da hat es gerumst nachts und da mussten sie wieder ausreisen nach Beirut, weil es zu gefährlich war. Also, ihr kennt das aus den Nachrichten, Syrien ist ein heißes Pflaster im wahrsten Sinne des Wortes im Moment. Genau. Aber dorthin, in dieses Damaskus, das es damals schon gab, ist der Saulus hin unterwegs gewesen. Und was ist dann passiert? Er war mit anderen gemeinsam dort unterwegs und dann heißt es eben, ne, dass ihm quasi ja ein Licht aus dem Himmel erschienen ist, ihn geblendet hat, das so hell war, dass es ihn zu Boden geworfen hat. Richtig? Ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Und er hörte sofort eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er fragt, wer bist du, Herr? Und die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Und die bei ihm waren, ja, die merkten, dass Saulus nicht mehr sehen konnte und führten ihn dann in die Stadt. Und das ist schnell gelesen. Das sind so 3 Sätze. Ajo, Licht vom Himmel, Typ ist zu Boden gegangen, Bub konnte nicht mehr sehen, ab nach Jerusalem. Das ist schon eine ziemlich krasse Geschichte eigentlich, ja. Der Typ war quasi auf Verfolgungsjagd, blutrünstig, drauf nach Damaskus zu gehen, ja, Christen zu verfolgen. Und dann haut ihm ein Licht, das aus dem Himmel erscheint, um. Und wenn man in Apostelgeschichte 22 nochmal liest, wo er die Geschichte selber quasi nochmal erzählt, der Paulus dann, heißt es, ich war geblendet von der Klarheit des Lichtes, das vom Himmel kam. Und dieses Licht und diese Stimme, zu die ihm sprach, war Jesus, der verherrlichte Jesus, ja, der aus dem Himmel mit seiner Herrlichkeit ihm begegnet ist. Und das hat ihn im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen. Und 3 Tage lang konnte er nicht sehen. Woran erinnert euch die Zahl 3? Drei Tage von Tod bis zur Auferstehung. Oder wenn wir an Ostern denken, dann ist Karfreitag, Samstag, Sonntag. Jesus wird gekreuzigt und dann steht er auf. 3 Tage lang konnte Paulus nicht sehen. Zufall? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass der Herr Jesus ihn hat etwas durchleiden lassen, erleben lassen. Eine Zeit der Finsternis, eine Zeit der Trennung, ja, von allem, was er bisher gedacht hatte, dass er verstanden hat. So wie Jesus auch quasi in der Finsternis war, im Grab war für 3 Tage. Er war geistlich blind und konnte nicht sehen. Er war orientierungslos und brauchte Hilfe, dass andere ihm den Weg zeigen. Und er hatte gedacht, er ist auf dem richtigen Weg unterwegs, aber er war völlig auf dem Holzweg. So sehr, dass Jesus ihm vom Himmel her blind machen musste, damit er anfing nachzudenken. Saulus betet dann und isst 3 Tage nicht und fastet. Und in Damaskus ist ein anderer Typ, der heißt Hananias. Und das ist ein Jünger Jesu, also jemand, den Jesus kannte und der an Jesus glaubte. Und Jesus erscheint diesem Jünger Hananias in einer Vision und er spricht zu ihm. Jesus spricht zu Hananias und sagt ihm, ne, du, Saulus betet, ja, und er hat in einer Vision ebenfalls gesehen, wie ein Mann namens Hananias, also du, in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er es wieder sehen kann. Also diese ganze Geschichte wird immer verrückter letztlich, ja. Da ist ein anderer Typ, der eigentlich von Saulus quasi umgebracht werden sollte, den Saulus töten wollte. Und Jesus spricht jetzt zu diesem Typen und sagt, ah, da ist jetzt der übrigens der Saulus, und der ist jetzt blind und du sollst da hingehen für den beten. Und der Typ so, was? Ja, also der hatte Angst. Und der sagt auch so, er spricht dann also er diskutiert dann quasi so ein bisschen hin und her, sagt, aber das ist doch der Saulus so ungefähr, der wollte uns doch jetzt irgendwie, Jesus lässt ihn da aber nicht raus aus der Nummer. Ja. Und am Ende, Jesus sagt dann zu ihm, nein, geh dahin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Dieser eine, ja, der, von dem du so Schlimmes gehört hast, soll meinen Namen tragen, sowohl vor Nationen als auch für Könige und die Kinder Israels. Das ist quasi eine Prophetie gewesen. Jesus hat dem Typen gesagt, du gehst jetzt dahin und gibst dem eine Botschaft von mir. Und Hananias war tatsächlich dann gehorsam und hat das gemacht. Und das ist ja so, da steht dann auch noch, Jesus sagt ihm ja auch noch, wo er genau den Saulus findet. Er sagt, geh hin in die gerade Straße. Ja? Geh hin in die gerade Straße, such den Paulus und gib ihm folgende Botschaft. Leg ihm die Hände auf, bete für ihn. Und das ist mir nochmal so richtig so Licht aufgegangen. Ah, gerade Straße, der hat ihm sogar den Straßennamen gesagt, wo er den Typen auch noch findet. Und das ist deshalb so witzig für mich, weil als ich mit meiner Familie vor 2 Jahren nach Freiburg umgezogen bin, haben wir das nur gemacht, weil meine Frau einen Traum gehabt hat. Wir hatten in der Zeit in Berlin gewohnt und wir haben damals gefragt und viel gebetet und den Herrn gefragt, ist Berlin noch der richtige Platz für uns oder hast du doch vielleicht noch was anderes für uns? Wir wollten das wissen. Und dann hat meine Frau geträumt und in dem Traum ist sie in eine Stadt gekommen und in eine bestimmte Straße gegangen und dann konnte sie das Straßenschild lesen im Traum. Und auf dem Straßenschild stand Kartäuserstraße. Wer von euch hat schon mal den Namen Kartäuserstraße gehört? Ja, du, weil ich dir schon 10-mal erzählt habe, die Geschichte. Genau, ich auch. Am nächsten Morgen hat sie mir den Traum erzählt, also es ging noch ein bisschen weiter, aber Kartäuserstraße, ne? Ich so, Kartäuserstraße, was ist das denn? Irgendwie, also Müllerstraße, okay, ne? Irgendwie. Aber okay, wir haben ja alle, ne, Google, also Kartäuserstraße, klick, 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 klick. Und siehe da, es gibt in ganz Deutschland irgendwie 3 oder 4 Kartäuserstraßen. Habe ich das erste Mal gestaunt. Ich dachte, okay, ist ja schon ziemlich speziell, ne? Also es gibt quasi, glaube ich, eine in Düsseldorf, eine in Mainz und es gibt eine große in Freiburg. Und dann eher noch Kartäuser. Was ist das überhaupt? Da haben wir wieder gegoogelt. Kartäuser, das war und ist ein französischer Mönchsorden. So quasi wie Dominikaner, also Mönche, die 11. Jahrhundert irgendwie sich in Frankreich gegründet haben. Les Chartreux, und dann ist quasi Kartäuse die deutsche Version davon. Ne? Und da gab es quasi ein paar Kartausen, so nannte sich das, also Mönchsorden in Deutschland, in Düsseldorf, in Mainz und in Freiburg. Und das waren Mönche, die haben quasi im Glauben gelebt, haben relativ zurückgezogenes Leben gelebt, haben quasi sich ganz dem Gebet gewidmet und letztlich auch von Spenden gelebt, haben also nicht gearbeitet. Ne? Also waren in diesem Straßennamen ein sehr geistlicher Zusammenhang auch noch. Und ich war vorher noch nie in Freiburg gewesen. Ich hatte keine Ahnung, ich war da unten noch nie. Und wir waren uns auch nicht sicher, was das, also in dem Traum wurde meine Frau quasi eingeladen, von einer Frau in ein Haus zu ziehen in Freiburg. Wir wussten ja nicht, dass es Freiburg ist, also in der Kartäuserstraße quasi. Und sie hatte noch einen Namen gehört, auch von dem Stadtteil quasi, oder von der Stadt, das war in ihrem Traum Weingarten. Deswegen hatten wir das nicht direkt jetzt unbedingt mit Freiburg in Verbindung gebracht. Aber wir kannten jemanden, die schon mal in Freiburg gewohnt hatte, in ihrer Studentenzeit, die da studiert hatte. Und irgendwann hatte die uns angerufen, weil die wusste, ja, wir waren ja in dem Prozess, Berlin ja oder nein. Und hat die halt gefragt, ja, was ist denn jetzt mit Berlin? Und dann hat die Jenny halt gesagt, ja, ich habe da halt einen Traum gehabt, irgendwie, ja, erzähl mal und so. Und ja, Kartäuserstraße, so und so und so. Und sagte die Freundin halt, ja, alles, was du erzählst, ist für mich Freiburg. Weil ich habe da studiert irgendwie, da ist die Kartäuserstraße und so, ist alles da. Und man so, ja, okay, gut. Habe ich irgendwann gedacht, ja gut, da muss ich da jetzt mal hinfahren, ne? Weil ich war noch nie da irgendwie. Da bin ich halt hingeflogen von Berlin nach Basel und dann habe ich mir die Stadt da angeguckt, habe geguckt, na, wo ist die Kartäuserstraße, ne? Die Kartäuserstraße rauf und runter gelaufen. Und in der Zeit hat uns auch jemand ein Wort gegeben und gesagt, hat uns geschrieben und gesagt, ich habe das Gefühl, der Herr sagt zu euch, die Zeit der Weinberge ist gekommen. Dann sagst du, okay, Weinberge, was heißt das jetzt wieder irgendwie in der Bibel, Weinberg? Und dann, aber ja, dann bin ich da in Freiburg gewesen, bin die Kartäuserstraße runtergelaufen und in Freiburg ist da quasi der Schlossberg und an dem Schlossberg, direkt neben der Kartäuserstraße, da wächst halt Wein. Da war der Wein dann, da war die Kartäuserstraße. Und so ging das immer irgendwie immer so weiter. Ende vom Lied, möchte jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Ein andermal vielleicht. Ich komme mal wieder. Wir sind auf jeden Fall Anfang August, bang, umgezogen mit unseren zwei Kindern in ein Haus, in eine Wohnung, so eine große Wohnung, in einem Neubau. Da hat Gott wunderbar die Tür für uns geöffnet. War eine abenteuerliche Geschichte dann. Aber es hat wirklich, Gott hat uns dorthin geführt und seitdem wohnen wir in Freiburg. Ich erzähle das deswegen, weil hier steht, ja, dass Jesus dem Hananias gesagt hat, geh in die gerade Straße. Und das hat mich echt nochmal begeistert, weil ich hatte das total vergessen. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich bin gar nicht so verrückt. Steht in der Bibel, hat Jesus damals auch schon gemacht, hat er heute wieder gemacht. Oh, super. Ja. Sehr gut. Auf jeden Fall, Hanania macht das, geht dann los, kommt dann zu Saulus. Ja, der ist ja quasi schon vorbereitet, weil er das quasi schon wusste, vom Jesus, da würde einer kommen. Okay, und Hananias betet dann für ihn. Und das heißt, der Herr Jesus, sagt Hananias dann zu ihm, hat mich geschickt, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und er legte ihm die Hände auf. Er legte ihm die Hände auf und sprach, du sollst wieder sehen, der Herr Jesus hat mich geschickt und du sollst mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und dann heißt es, fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Einfach so, von jetzt auf gleich. Und das sagt uns eigentlich, dass Paulus nicht wirklich geblendet war von Licht, sondern dass Gott ihm quasi geistlich die Augen verschlossen hatte. Er konnte zwar im Natürlichen nicht sehen, aber eigentlich war es eine Herzensblindheit, oder? Weil wenn du geblendet bist von zu grellem Sonnenlicht, ich weiß nicht, wem das schon mal passiert ist, dann erholen die Augen sich langsam über die Zeit, oder? Und du kannst nicht von jetzt auf gleich wieder sehen, bang, Augen auf, alles wieder gut. Aber er empfängt quasi eine neue Sicht eine neue Perspektive, auch die mit einer neuen Berufung kommt. Weil Hananias ihm ja sagt dann auch noch, hey, du sollst ein Werkzeug Gottes sein. Ein Werkzeug, noch, das ist noch viel wichtiger, ein Werkzeug Jesu Christi sein. Ja? Und dann heißt es, dann in dem letzten Vers, er konnte wieder sehen, Saulus stand auf und ließ sich taufen. Also das heißt quasi sofort, relativ bald. Er hat sofort darauf reagiert. Er hat quasi durch seine Taufe dann ausgedrückt, dass er genau das geglaubt hatte. Durch das, was er erlebt hatte, wusste er, Jesus ist der Messias. Dieser Jesus, dessen Nachfolger ich verfolgt habe, das ist der Christus. Das ist tatsächlich der Typ, der gestorben und auferstanden ist und jetzt im Himmel ist. Und der hat vom Himmel mit seiner riesigen Taschenlampe einmal runtergeblinkt und ich bin umgefallen. Und er hat in sich ja, er war der Menschen, der sich dem Tod ausgeliefert hat. Und er ist diesem Jesus begegnet. Und das Licht und Finsternis haben einmal Bang gemacht. Und ich erzähle euch das deswegen, unter anderem deswegen, weil wir in dieser Geschichte schon so viel drinsteckt von dem, was Paulus später in den Briefen, die er an die Gemeinden geschrieben hat, immer wieder erklärt hat. Er hat zum Beispiel gesagt, ich will nichts anderes euch predigen und bringen als den Jesus, den Gekreuzigten und den, der auferstanden ist. Es geht um diesen Jesus. Das ist der Sohn Gottes. Ja. Und er hat auch gesagt, ihn auch geschrieben dann, ich komme nicht nur zu euch mit schlauen Worten, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Weil er es selber erlebt hatte. Weil er erlebt hat, wie jemand kam und ihm die Hände aufgelegt hatte und er selber mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist. Und das hat ihn so verändert, dass er eine ganz neue Erkenntnis hatte, dass er wusste, dieser Jesus lebt. Und es heißt dann noch in den Versen danach, dass Paulus noch stärker im Wort wurde. Er erstarkte im Wort und in der Verkündigung. Er war ja vorher schon ein Mann des Wortes, aber er hatte das Wort natürlich auch missbraucht. Aber er kannte sich wirklich gut aus. Aber durch den Heiligen Geist wurde er so lebendig innerlich, dass er ganz, 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 ganz viele Menschen diesem Jesus bekannt gemacht hat. Und wenn er nicht gewesen wäre, wenn dieses Erlebnis nicht gewesen wäre, wüsste ich nicht, ob wir heute hier wären und diesen Jesus kennen würde, weil dieser Paulus losgezogen ist und so vielen Menschen von Jesus erzählt hat in Kleinasien und überall in Europa letztlich, innerhalb Europa. Und jetzt gucke ich mal auf meine Handyuhr. Sehr gut. Ich will euch noch auf ein paar Details aufmerksam machen und dann bin ich fertig. Der Hananias in der Geschichte war ein stinknormaler Typ. Der war Jesus auch nicht persönlich begegnet. Der war keiner der ersten 12 Apostel, die mit Jesus unterwegs waren. Der kommt nicht wieder vor großartig in der Bibel. Er wird nicht Apostel genannt, er wird nicht Prophet, Evangelist, Lehrer, sonst was genannt. Er kommt in dieser Geschichte vor, aber er ist offensichtlich jemand, der an Jesus Christus glaubt und zu dem Jesus geredet hat und dem Jesus in einer Vision erschienen ist. Das ist so der ganz normale Christenwahnsinn gewesen, den die da halt so hatten. Ja? Und dann hat der Typ erstmal Schiss gehabt. Ist auch irgendwie ganz menschlich, ne? Dass der jetzt nicht Lust hat, ah ja, Saulus, den wollte ich immer schon mal kennenlernen. Ne? So. Dann hat er irgendwie Schiss gehabt und hat es trotzdem gemacht dann und da ist sowas Großartiges bei rausgekommen. Ja? Und ich will euch sagen, wenn du denkst, ich bin nur ein ganz normaler Typ, Super. Ja, dann bist du prädestiniert dafür, Gottes Stimme zu hören und mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden und anderen Leuten gute Dinge von Gott weiterzusagen. Eine Ermutigung zu sein vom Himmel her für andere Menschen. Das ist super gut. Ja? Das andere ist eben, dass Paulus dadurch, dass er umgekehrt ist, dass er erkannt hatte, was er falsch gemacht hat und dadurch, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt war, in seine Berufung hineingekommen ist. Und er ist zu einem Mann geworden, der auch geistlich so viel Autorität hatte, dass er in einer späteren Geschichte im Kapitel 13 gebetet hat und ein anderer ist blind geworden. Wow! Also von Jesus habt ihr vielleicht ja schon mal gehört, der hat irgendwie Blinde wieder sehend gemacht, hat ihnen die Hände aufgelegt, die konnten auch wieder sehen. Aber bei Paulus steht dann, der war auf Zypern und der wollte das Evangelium jetzt dem Konsul von Zypern verklickern. Und der wollte das so unbedingt, dass ihm der Zauberer, der da war, dermaßen auf die Nüsse gegangen ist, dass er gesagt, der eben hat ihm immer dazwischen gefunkt, ja, und er wollte das nicht, dass der Prokonsul quasi jetzt das Evangelium von Jesus hört. Dann hat er irgendwann gesagt, so, du Zauberer, Sohn des Bösen, Ruhe jetzt, du bist von jetzt an eine Zeit lang blind. Bumm, und dann war der Typ blind und ist umhergeirrt und dann hatte Paulus seine Ruhe und konnte dem Prokonsul das Evangelium erzählen. Da muss man sich mal vorstellen. Er ist schon ziemlich abgefahren natürlich, ne? Aber da war genau wieder diese Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis. Jetzt war Paulus auf der anderen Seite, war derjenige, der das Evangelium bringen wollte, der Jesus als das Licht der Welt bringen wollte. Und da war der Zauberer, der das nicht wollte, der quasi Teil des Reichs der Finsternis war. Und das hat wieder Bang gemacht. Und diesmal war Saulus halt als Paulus so hingegeben an seinen Herrn, ja, er war so um 180 Grad umgekehrt und so untergeordnet unter seinen Herrn, dass er geistig diese Autorität hatte, das zu sagen und auszusprechen und jemand anders konnte nicht sehen. Wow, sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Aber die gerade Straße. Ich will euch damit nur sagen, dieses Evangelium und dieser Jesus, ja, das ist nicht einfach irgendwie nur eine tolle Geschichte, die uns Mut macht und Hoffnung macht und die uns irgendwie dann so eine Perspektive auf das ewige Leben gibt. Das ist es alles auch, auf jeden Fall. Aber da ist eine Kraft, die wir erleben können durch den Heiligen Geist, in uns und durch uns, die noch viel, viel mehr bewegen kann. Und darum möchte ich euch Mut machen, ja, euch danach auszustrecken, dass dieser Jesus eine Realität wird in eurem Leben und in dem Leben der Menschen um euch herum. Dadurch, dass ihr Zeugnis gebt, dass ihr in Frieden und Freiheit lebt selber, ja, und dass ihr mutig erzählt von Jesus, wer er ist, was er für euch getan hat und dass Zeichen und Wunder passieren werden. Verrückte Dinge, wo keiner mehr sagen kann, ei, oh, hast du dir alles nur ausgedacht. Darum will ich dich einfach fragen, guck, Paulus, was hat er gemacht? Als der Typ ihm die Hände aufgelegt hat, wurde er mit Heiligen Geist erfüllt, Heiliger Geist. Ja, und er hat sich taufen lassen. Das sind ganz wesentliche Dinge, die schon in dieser Geschichte drinstecken. Also quasi nochmal in der Reihenfolge. Zuerst ist er Jesus begegnet. Er hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Jesus. Ja, er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und er ließ sich taufen. Und dann ging seine Berufung los. Und da frage ich dich heute, Paulus hat, du hast vielleicht nicht diese Begegnung, ja, wo du so Taschenlampe, aber eine Begegnung mit Jesus ist für uns alle drin. Auf die eine oder andere Art. Damit fängt alles an. Und diesem Jesus zu begegnen, ist absolut fantastisch. Und ich lade dich dazu ein, mach ganze Sache mit diesem Jesus, der dir das ewige Leben verspricht und der dir Frieden und Freude in dein Herz schenkt. Okay? Das zweite ist Taufe. Bist du getauft? Paulus hat sich sofort taufen lassen. Er hat erkannt, das ist dieser Jesus, an den glaube ich, das ist der Sohn Gottes. Für ihn war glasklar, ja, dann bedeutet das Taufe. Da hat er nicht lange gefackelt. Oh, frage ich dich, wie lange willst du noch warten, bis du dich taufen lässt? Und das dritte ist der Heilige Geist. Er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jemand hat ihm die Hände aufgelegt. Hat dir schon mal jemand die Hände aufgelegt und für dich gebetet, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst? Vielleicht schon, keine Ahnung. Vielleicht auch noch nicht. Dann will ich dir heute die Gelegenheit dazu geben. Ja? Und zu sagen einfach, dass du dir überlegst, ist das nicht eigentlich eine gute Sache? Der Heilige Geist ist der Stellvertreter von Jesus auf Erden. Ja? Und die Liebe Gottes wird ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, heißt es. Liebe Gottes. Wer möchte Liebe Gottes erleben? Yes, das ist nie verkehrt, oder? Also, brauchen wir den Heiligen Geist dazu? Das ist so einmal eins Logik. Und deswegen lasse ich das einfach so stehen an der Stelle und möchte einfach noch für euch beten, dass egal, ob ihr heute zum Gebet noch kommt später, ja, ob ihr sagt, ja, das mit dem Heiligen Geist, das ist für mich auch noch mal dran, was ich wirklich für euch beten möchte, für euch alle beten möchte, ist, dass die Augen eures Herzens erleuchtet werden. Das hat Paulus später an die Epheser geschrieben. In Epheser im ersten Kapitel hat er gesagt, ich bete für euch, ja, dass er, der Gott im Himmel, euch die Augen des Herzens öffnet, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Was für eine Berufung er euch gegeben hat. Was für ein wunderbares Erbe er euch gegeben hat, ja? Und was für einer überwältigenden Kraft er in euch wirkt. Wer ist diese überwältigende Kraft? Der Heilige Geist. Also ich bete jetzt für euch, dass ihr eine neue Schau empfangt, eine neue Sicht eures Herzens, dass ihr diesen Jesus erkennen könnt, der Retter der Welt ist. Okay? Herr Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns wirklich deinen Sohn gegeben hast, weil du uns liebst. Du liebst uns und du liebst deine Schöpfung und deswegen hast du deinen Sohn geschickt. Und Jesus, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist und dass du unsere ganze Schuld ans Kreuz getragen hast. Und du hast deine Liebe bewiesen, Jesus, weil du für uns gestorben bist. Niemand sonst hat das für mich getan. Und ich bete jetzt für uns alle, dass der Vater im Himmel unsere Augen des Herzens erleuchtet. Ich sage, komm Gott, erleuchte wirklich unsere Herzensaugen. Schenk uns Erkenntnis und Einsicht und Offenbarung, damit wir kapieren, in unserem Herzen kapieren, wer dieser Jesus wirklich ist. Damit wir in unserem Herzen kapieren, wer dieser Heilige Geist ist. Damit wir im Herzen erkennen, wie wunderbar und reich wir beschenkt sind durch dich, Vater im Himmel. Und ich bete, dass wir erkennen, dass die gleiche Kraft, mit der Gott Christus von den Toten auferweckt hat, in uns wirksam ist. Amen.